Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
Herzlich willkommen zu unserer zweiten Ausgabe unseres Podcasts aus dem Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks mit dem schönen Namen Kurzintervention. Mein Name ist Katharina Hamberger. Ich bin hier im Hauptstadtstudio zuständig für die CSU, für Verkehrspolitik. Bin seit ein paar Jahren auch schon hier und habe die Legislatur, die jetzt in dieser Woche zu Ende geht, auch durchgehend mitgemacht. Und ich stehe aber nicht alleine hier, sondern mit mir steht hier der Stefan.
Hallo, ich bin Stefan Maas. Ich bin auch seit Anfang der Legislaturperiode im Hauptstadtstudio. Ich kümmere mich um Verbraucherpolitik, um Sozialpolitik, Wirtschaft im weitesten Sinne und ich habe mich auch um die AfD gekümmert. Und neben mir steht Klaus Remme.
So ist es. Ich bin Korrespondent hier für die Bereiche auswärtige Politik, wie das immer so schön heißt, und Sicherheit, sprich Verteidigung. Das heißt, ich habe es mit den Ministerien zu tun, die im Moment die Minister Sigmar Gabriel und Ursula von der Leyen verantworten.
Und der Grund, warum wir alle unsere Themen genannt haben, ist, dass wir heute einen kleinen Rückblick wagen wollen auf die Legislaturperiode, die jetzt eben in der letzten Sitzungswoche ist. Und wir stehen auch nicht irgendwo für unseren Rückblick, sondern auf der Fraktionsebene. Man hört es vielleicht auch ein bisschen im Hintergrund, das ist ganz schön was los hier. Wir wollen hier mit Abgeordneten sprechen, die immer mal wieder zu uns kommen, vielleicht uns was erzählen aus ihrer Legislaturperiode, Anekdoten zu ihren Themen etwas. Und da soll uns der Zufall ein bisschen helfen. Wir haben das wenig abgesprochen. Wir holen die einfach dazu. Wir haben hier kleine Helfer, die uns die heranführen werden.
Absolut. Also ich finde, ich muss sofort, als ich hier hochkam, letzte Sitzungswoche, und ich sah hier auf der Fraktionsebene die vier Türme. Man muss es sich ja vorstellen, die meisten Touristen in Berlin sehen im Prinzip die Kuppel des Reichstags. Ja, dazu gehören eben die vier Türme und in den vier Türmen sitzen die Fraktionen. Und die Zeit jetzt, das ist die Zeit der Fraktionssitzung, ist ein ganz besonderer Tag. Es ist irgendwie, summt es hier ein bisschen. Natürlich laufen hier immer Abgeordnete und Journalisten rum, aber ist ein besonderer Tag, oder?
Ja, heute ist ein besonderer Tag, durchaus.
Heute Morgen oder vielmehr gestern Abend hat Angela Merkel im Talk mit der Brigitte nämlich eines der großen, noch offenen Themen dieser Legislaturperiode angesprochen. Es ging um die Eheöffnung, die Ehe für alle. Und da hat sie gesagt, die CDU und CSU haben ja bisher immer gesagt, nicht mit uns. Gestern Abend hat die Kanzlerin gesagt, sie könnte sich das durchaus als eine Gewissensentscheidung vorstellen. Das heißt, es bleibt dann letztendlich jedem einzelnen Abgeordneten und jeder Abgeordneten selbst überlassen, wie sie zu diesem Thema entscheiden. Und das hat ganz schön was in Gang gesetzt.
Absolut, genau. Thomas Oppermann, der Fraktionschef, hat gerade gesagt, der Ball liegt auf dem Elfmeterpunkt und der Torwart ist nicht mal drin.
Fußballvergleiche sind auch immer gut in der Politik. Aber was hier jetzt passieren soll, Stand unserer Diskussion gerade, ist, dass die Fraktionen darüber beraten, ob es tatsächlich in dieser Woche noch eine Abstimmung geben wird. Das werden diejenigen, die den Podcast diese Woche hören, dann vielleicht schon wissen. Wir wissen es noch nicht. Was aber das ist aber auch dieses ganze Hin und Her und dieser Streit zwischen CDU und CSU ist auch so ein bisschen symptomatisch für die ganze Legislaturperiode, wenn man das so sieht. Dass die beiden sind ja in einer Art Zweckehe. Man wollte nie so richtig zusammen sein. Das hat man schon vom Anfang an gesagt. Das war aber die einzige mögliche Koalition, die es geben konnte. Und
Ich habe es anders empfunden.
Ja?
Ich bin der Meinung, als der Martin Schulz sich heute Vormittag in die Bundespressekonferenz gesetzt hat, gesagt hat, wir hatten es ja über all die Jahre mit so einem extrem schwierigen Koalitionspartner zu tun, da habe ich gedacht, hey, bisher ist es doch eigentlich relativ geräuschlos gelaufen. Auch die SPD war relativ stolz auf das, was sie erreicht hat. Sie hat zunächst einmal ja einen Koalitionsvertrag ausgehandelt, von dem eigentlich alle sagen, gemessen am Wahlergebnis hat da der damalige Parteivorsitzende Sigmar Gabriel ein taktisches Meisterstück geliefert. Die beiden Koalitionäre begegneten sich, ich weiß nicht, wie ihr es seht, in der Legislaturperiode weitgehend auf Augenhöhe.
Er hat es ja am Anfang mit dem Koalitionsvertrag auch ganz interessant gemacht. Er hat ja die Ergebnisse, also er hat ja seine Basis quasi dazu befragt und hat seiner relativ kleinen Partei dadurch natürlich ein Gewicht gegeben. Also auf der Wippe hat sich sozusagen noch einer mit draufgesetzt und plötzlich war das Ganze fast im Gleichgewicht eigentlich.
Ich finde aber, man muss auch sagen, dass es bei den Themen, die groß und wichtig waren und wo es schon vorgeknirscht hat, auch in der Legislatur durchaus immer mal wieder geknirscht hat und man versucht hat, sich ein bisschen Steine in den Weg zu legen. Also so ging es mir zumindest mit manchen Themen. Ob das jetzt zum Beispiel, ich habe ja sehr viel die Maut betreut und da war die SPD ja auch nicht immer sehr glücklich drüber und da hat man schon versucht, die CSU möglichst vor sich herzutreiben. Also besonders nett war das auch nicht immer. Zumindest mein Eindruck.
Das stimmt. Das ging bei einigen meiner Themen durchaus auch so. Bei der Mietpreisbremse zum Beispiel, wobei da die Kanzlerin sich ja schon relativ früh draufgesetzt hat und gesagt hat, ach, wir wollen die auch, wir machen die auch. Aber so eine gewisse Häme war dann letztendlich doch immer da, vor allem jetzt auch, wenn man sieht, die greift eigentlich gar nicht so richtig.
In einem gebe ich dir recht, es kippt gerade eben natürlich brutal. Und
der Wahlkampf geht ja auch los, muss man ja auch sagen.
Der Wahlkampf geht los, das, was wir hier gerade auch heute sehen, auch in der Bundespressekonferenz heute gesehen haben, ist eigentlich großes Theater. Ja, ich war nicht auf dem Termin, aber ich habe es mir eben mal kurz angehört, als ich Sigmar Gabriel hörte, wie er Schillers Don Carlos zitiert in der Bundespressekonferenz. Großes Theater im wörtlichen Sinne und das Zitat aus dem Drama umwandelte in die Worte: Kanzlerin, gib Gewissensfreiheit. Im Stück heißt es Gedankenfreiheit. Da habe ich gedacht, okay, jetzt müssen wir uns hier auf Kulissen und auf Schauspieler einstellen, denn es ist sehr viel Schau, was hier passiert.
Naja, aber die SPD muss ja auch ehrlicherweise viel Schau machen. Die hat ja zwar kurzzeitig mal einen Umfrage hoch gehabt, aber hat jetzt festgestellt, dass sie doch relativ weit wieder nach unten fällt und relativ wenige Punkte landen kann, obwohl sie ja inhaltlich etwas bietet, im Gegensatz zur Union. Und wir haben das jetzt, was wir heute bei der EF alle gesehen haben, ist ja auch wieder was symptomatisch für die Union. Das Thema ist einfach abgeräumt worden oder man hat es versucht abzuräumen, um es dann im Wahlkampf gar nicht erst nach oben kommen zu lassen. Also ich finde, das ist so ein bisschen, zeigt, dass die SPD immer versucht, eben großes Theater macht und die Union sich möglichst versucht, leise zu halten.
Ja, es ist, wenn man auf die Legislaturperiode zurückguckt, schon interessant zu sehen, dass eigentlich die SPD wesentlich mehr Themen durchgesetzt hat. Wenn man so in den Koalitionsvertrag guckt und von der Union eigentlich gar nicht so viele Anstöße gekommen sind. Also die wirklich großen Themen.
Mindestlohn?
Mindestlohn zum Beispiel, denn da wollte die Union ja eigentlich nicht den Mindestlohn, den wir jetzt haben.
Rente mit 63?
Rente mit 63, genau. Alles natürlich Themen, wo die Union dann irgendwie mitgezogen hat. Aber letztendlich, das waren Anstöße, die alle aus der SPD gekommen sind.
Jetzt wird es ja gerade ein bisschen lauter von der Atmosphäre her.
Ja.
Aber der Volker Kauder hat als Fraktionsvorsitzender bereits seine Worte gesagt. Das heißt, die Union wird sich jetzt treffen zur Fraktionssitzung. Wenn ich es richtig sehe, sitzt die SPD schon. Und auch von der Linksfraktion haben wir schon gehört. Das heißt, die Abgeordneten, die jetzt hier rumlaufen, sind ein bisschen unter Zeitdruck, weil sie eben erwartet werden im Fraktionssaal. Und dieser strittige Punkt, Ehe für alle, natürlich zunächst einmal ein gewisses taktisches Rangieren erfordert, wo sich die Fraktionen...
Man raunt hier das Wort Koalitionsbruch. Das ist ganz hochgehängt, aber man weiß es nicht. Ich würde mal hier, weil ich den Erhard Schäfer sehe, das ist ein Kollege erstmal vielleicht dazu. Und das ist ein Kollege von Phoenix, den kennt man vielleicht aus dem Fernsehen, wenn man Bundestagsdebatten verfolgt, wenn man Parteitage verfolgt. Und vielleicht möchte der uns mal erzählen, wie er so die Koalition und die letzte Legislatur wahrgenommen hat. Wir haben schon darüber geredet, dass es für die SPD relativ schwierig war, Themen zu setzen und dass die Union wenig große Punkte gesetzt hat und jetzt eigentlich auch wieder sofort fährt.
Stimmt ja nicht mit den großen Themen. Also in der Wahrnehmung vielleicht, aber faktisch hat die SPD ja eine ganze Menge an Gesetzen und Vorhaben verabschiedet. Also insofern kann man ja nicht sagen, dass da in der Hinsicht nichts passiert wäre. Also Mindestlohn, Rente 63, Frauenquote, Mietpreisbremse, kann man natürlich darüber streiten, ob das alles so perfekt ausgeführt worden ist und ob es tatsächlich so funktioniert. Aber es ist ja nicht so, dass da nichts gewesen wäre. Umso größer ist, war ja immer das große Rätselraten bis zum Rückzug von Sigmar Gabriel, warum der sich das nicht auch in den Umfragen ausgezahlt hat. Also die Frage stand ja immer im Raum. Also das ist, wenn man auf die SPD guckt in dieser Legislaturperiode, weil das entscheidende Phänomen, glaube ich.
Während aber die Union hingegen ja sich dann durchaus eher zurückgehalten hat. Also schon beim Regierungsprogramm und jetzt ja auch, wenn er damit anfängt, eher zurückhaltend den Wahlkampf zu machen.
Na, das war ja auch über die Legislatur zu beobachten, dass außer der schwarzen Null, was den Bundeshaushalt angeht, keine Neuverschuldung, keine neuen Schulden insgesamt, keine neuen Kredite aufnehmen, dass das offenbar das entscheidende Ziel war, um durch diese 4 Jahre hier zu kommen, in der Tat. Allerdings sind sie ja dann von anderen Themen noch mal massiv beschäftigt worden, etwa durch die Flüchtlingskrise. Insofern haben sie ja dann reichlich zu tun gehabt.
Gibt es einen Unterschied zwischen der Stimmung Ende Legislatur, was sagen wir jetzt, die 18., glaube ich, und der 17. vor vier Jahren?
Boah, ja, bestimmt. Aber das ist eine ziemlich gute, weil in der Tat ziemlich schwere Frage. Aber ich glaube, damals waren wir noch ein bisschen froher, dass diese Legislatur zu Ende ging.
Also ich habe das gleiche Gefühl.
Alle Beteiligten, glaube ich, aber auch nicht nur was uns Beobachter angeht, sondern vor allem, was die Akteure angegangen ist, weil sie sich ja da doch vor allem so die letzten 2 Jahre ziemlich durchgequält haben und da wenig Freundschaft nur war in dieser schwarz-gelben Koalition.
So, und wir hatten diese Würgerei mit der FDP. Da gegenüber, ein paar Meter weiter, saßen 93 Abgeordnete, die, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt vor 4 Jahren ahnten, dass es für einen Großteil von ihnen schwierig werden könnte, ein weiteres Mandat zu erringen. Absetzbewegungen erkennbar waren, Intrigen in der Parteiführung und alle dachten, na, hoffentlich hat das bald ein Ende, oder?
Ja, ja, so sah das aus. Irgendwie diesmal, ja gut, jetzt haben wir hier eine etwas andere Situation. Die FDP hat sich ja offenkundig gut erholt, wird ja wahrscheinlich auch im nächsten Bundestag wieder drin sein. Wir gucken mit einer gewissen Spannung und mit einer gewissen, naja, Erwartung, rückt jetzt in die falsche Richtung, darauf, was das wohl hier für ein Parlament wird mit 6 Fraktionen, mit denen wir ja rechnen müssen dann ab September, was das dann für Folgen hat, auch wo die hier so sitzen beispielsweise. Das war ja in dieser Legislatur schön übersichtlich. Jede Fraktion hat ihr Türmchen gehabt auf der Fraktionsebene im Bundestag. Irgendwie in der Legislatur davor mussten sich Grüne und Linke schon ein Türmchen teilen.
Ja.
Da bin ich mal gespannt, wie man das dann auflöst, wenn es die AfD tatsächlich schafft.
Das glaube ich auch. Inhaltlich, was ist hängen geblieben? Was wird das große Markenzeichen? Wird es eher etwas Außenpolitisches? Wir haben natürlich die große Flüchtlingskrise als zentrales externes Ereignis. Oder sind es Errungenschaften, die als Stichworte eben schon vielen Rente 63, Mindestlohn innenpolitisch, sozialpolitisch?
Ja, kommt darauf an, wie die es mit durchgesetzt haben, jetzt auch noch weiter promoten. Okay. Ob ihnen das gelingt, da die Meinungsführerschaft zurückzukriegen, will sagen insbesondere die SPD. Sonst wird es natürlich, weil es formal ja auch so ist, ein Erfolg der Großen Koalition sein, dass sie auf diesem Feld eine Menge bewegt hat, jetzt unabhängig davon, dass es vor allem dann die SPD gewesen ist, gar keine Frage. Ich glaube, dass irgendwie das, was oben drüber bleibt über dieser Legislatur, die Flüchtlingskrise sein wird. Dass wir schaffen, dass das 2015 von Merkel und wie man dann anschließend damit umgegangen ist, wie es auch selber wieder abgeräumt haben, also wie man auch diese Bereitschaft, die immer in der Bevölkerung da gewesen ist, für Flüchtlinge einzutreten, sich zu engagieren, sich zu kümmern, auch sich um Integration zu kümmern, wie das peu à peu zurückgedreht worden ist, zu Grenzen zu, zumindest die europäischen Grenzen dicht, wo man dann zwar immer wieder reingeworfen hat, wir wollen Flüchtlingsursachen bekämpfen, wo ich mich aber frage, wo das eigentlich passiert ist. Und gerade als ich vor ein paar Minuten über dieses ganze Thema nochmal nachgedacht habe, fiel mir ein, was passiert eigentlich in Syrien gerade wieder politisch? Welche Versuche, das da zu befrieden und den Menschen da eine Chance zu geben, gibt es eigentlich im Moment? Sehe ich nicht.
Was ist denn eigentlich von dem, wir schaffen das, übergeblieben?
Man muss das ja immer, das wird ja immer nur so teilzitiert. Also Merkel hat ja damals schon gesagt, das wird eine lange, eine schwierige Aufgabe, möglicherweise vergleichbar mit der deutschen Einheit und mit dem Wiederaufbau in den neuen Ländern. Das wird ja immer nicht mitzitiert. Also sie hat ja damals schon nicht gesagt, das wird nicht leicht. Beziehungsweise hat damals schon gesagt, das wird ganz schwierig und wird lange dauern. Und ja, was übrig geblieben ist, dass es wahrscheinlich nach wie vor sehr, sehr viele gibt, die sich engagieren, die sich kümmern. Aber übrig geblieben ist auch und vor allem, dass diese Koalition unter der Führung der Union dann auch wieder mächtig davon abgerückt ist. Ja, wir haben eine Obergrenzendiskussion gehabt, statt eine Diskussion darüber, wie Integration gelingen kann und wie viel mehr Energie und wie viel mehr Geld man auch möglicherweise in Integration stecken muss.
Die heftigsten Asylverschärfungen seit 20 Jahren, muss man mal bedenken. Und das ist relativ easy durchgerutscht und nicht mit großen Protesten verbunden gewesen.
Katharina, Stefan, was meint ihr beiden, wenn es darum geht, ob die Gefahr, die wir ja alle gesehen haben am Beginn einer weiteren großen Koalition, Opposition, Minderheitenrechte in Gefahr, ewig langweilige Bundestagsdebatten mit Redeanteilen von 60 Minuten, wo Regierungsvertreter, keine Ahnung, 50 sprachen oder 48, wahr geworden oder nicht so schlimm gewesen?
Ich finde schon. Also wenn man Debatten, ich habe jetzt erst wieder vor ein paar Tagen diese Debatte zur Parteienfinanzierung verfolgt und dachte mir am Ende dann, was habe ich jetzt von diesen Redebeiträgen, wo sich CDU und SPD noch einmal abwechseln. Und ich sehe, wir haben einen Gast hier, einen...
Hallo, Herr Bosbach.
Einen, den Sie
Hallo,
alle Bosbach. Kennen dürften.
Grüß Gott.
Unsere Hörer. Guten Tag, Herr Bosbach. Sie hören ja auf... hier im Bundestag und werden nicht mehr antreten. Was bleibt denn für Sie aus dieser Legislatur? Was ist denn das große Projekt?
Na gut, die Antwort ist jetzt natürlich keine Sensation. Nicht nur für uns Innenpolitiker, sondern auch für das ganze Land war sicherlich die Flüchtlingskrise, die Flüchtlingspolitik das dominierende Ereignis. Nicht erst seit dem Zeitpunkt der Grenzöffnung Anfang September 2015, auch schon im Jahr davor haben wir ja gemerkt, dass der Migrationsdruck anhält. dass die allermeisten der Flüchtlinge nach Europa wollen und davon die allermeisten nach Deutschland. Und auf den Ansturm, der dann kam im Herbst 2015, waren wir organisatorisch nicht vorbereitet. Umso beeindruckender war das 10.000-fache ehrenamtliche Engagement in unserem Land. Wenn wir das nicht gehabt hätten, wären die staatlichen Behörden heillos überfordert gewesen.
Wie groß ist die persönliche Wehmut?
Und man geht mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge auf der einen Seite. Ich hatte das Glück, mir meinen Wunschberuf erfüllen zu können, 23 Jahre lang. Dann auch noch in der Innenpolitik, dafür habe ich mich immer interessiert. Natürlich nimmt man dann mit Bedauern Abschied, aber auch ein lachendes Auge. Jetzt haben wir mehr Zeit für Freunde, für Familie, für Hobbys, für Reisen. Jedenfalls rede ich mir das ein.
Gab es denn ein politisches Projekt, wo Sie sagen, ach, das ist noch offen auf meiner To-Do-Liste gewesen, das hätte ich gern noch
auf meiner Zeit persönlichen hier. Nicht, aber für das Land. Ich hätte mir eine Steuerreform gewünscht, die den Namen verdient. Einfacher, transparenter, gerechter, wenn wir glauben. Weil wir ein hochkompliziertes Steuerrecht haben, ist es auch besonders gerecht und die Steuerpolitik besonders effektiv. Nein, das ist nicht so. Alle Regierungen, die ich kenne, haben sie immer abgearbeitet an dem Thema. Aber eine Steuerreform mit den Zielen einfacher, transparenter, gerechter haben wir bis heute nicht geschafft. Im Grunde wird immer alles komplizierter.
Jetzt ist es ja ein besonderer Tag, habe ich das Gefühl. Wir haben Herrn Oppermann zuhören dürfen. Herr Kauder hat gesprochen gestern Abend im Interview in dieser Brigitte-Veranstaltung. Plötzlich reden alle über die Ehe für alle.
Ein Paukenschlag alle nicht.
Ganz am Ende.
Ich nicht.
Ein Paukenschlag jetzt hier mit einem möglicherweise also überraschenden Wendung
in der Sitzung. Ich warte erst mal ab, was jetzt in der Fraktion berichtet wird. In der Sache selber werde ich dazu nichts sagen. Wenn ich etwas sage, gibt es Schlagzeilen, die brauche ich nicht, also sage ich nichts.
Aber rein vom parlamentarischen Verfahren her ist es natürlich...
Sie können es jetzt noch 17 Mal versuchen. Es bleibt dabei.
Es ist gar nicht die klassische Interviewsituation. Ich will gar keine inhaltliche Bemerkung, sondern nur dieses Verfahren in so einer letzten Sitzungswoche, wo plötzlich ein Thema aufploppt und wir dachten, wir stehen hier auf der Fraktionsebene, hier wird abgewickelt und dann kommt wieder Bewegung.
Ja, das ist nicht ganz richtig. Über das Thema sprechen wir schon seit Jahren. Es gibt auch Parteitagsbeschlüsse der CDU. Das ist ja kein neues Thema. Neu ist, dass die Kanzlerin gestern die Mühle aufgemacht hat und die Opposition, auch der Koalitionspartner, wäre sein Geld nicht wert, wenn sie nicht sofort die Möglichkeit nutzen würden, die Union in Verlegenheit zu bringen. So ist die Politik.
Wir haben eben schon kurz darüber gesprochen, ein gewaltiges Missverhältnis in einem Parlament zwischen großer Koalition und Opposition. Parlamentarisch Schaden genommen, Debattenkultur, all das waren ja Gefahrenrufe am Anfang dieser Legislaturperiode, Rederechte. Opposition kommt nicht richtig zu Wort angesichts der Mehrheit.
Wissen Sie, wir neigen sowieso mittlerweile immer zur Aufregung in Deutschland. Werden keine Fehler gemacht, es läuft nichts mehr schief. Es ist alles ein Skandal, darunter tun wir es nicht mehr. Wir haben auch keine Probleme, es sind alles Katastrophen. Und wenn ich höre, was alles am Beginn der Wahlperiode, am Untergang der Demokratie prophezeit wurde, weil es jetzt eine große Koalition gibt, Beschneidung von Minderheitenrechten, Aushebung des parlamentarischen Systems, hat alles nicht stattgefunden. Das brauchen wir ohnehin in unserem Land. Etwas mehr Optimismus, Tatkraft und auch Gelassenheit.
Was passiert denn, wenn es im kommenden Jahr wieder, wird Sie nicht betreffen, aber eine große Koalition gibt? Das heißt ja oft, es könnte österreichische Verhältnisse geben, dass dann die Populisten wieder mehr Aufschwung geben. In Österreich ist die
FPÖ. Haben Sie recht. Ich glaube, keine Partei strebt eine große Koalition an. Man soll der Gnade des Herrn keine Grenzen setzen. Absolute Mehrheit wird keine Partei bekommen, noch nicht mal meine. Also wird es Koalitionen geben. Man wird sehen, welche rechnerisch und politisch möglich sind. Für eine große Koalition wird es sicherlich wieder reichen. Große Koalitionen sollten aber die Ausnahmen sein, weil sie kleine Parteien stärken. Und im Grunde brauchen wir beides, starke Regierung und starke Opposition.
Herr Bosbach, vielen Dank.
Danke Ihnen.
Ja, das war durchaus mal ein interessanter Gesprächspartner.
Nächster Gast.
Johannes Kahrs von der SPD.
Moin.
Moin. Ja? Man hört, Sie sind Hamburger Abgeordneter. Sie tragen heute auch entsprechend einen Button, wie ich an Ihrem Revers sehe. Rot, SPD steht drauf und eine Regenbogenfarbe. Das ist passend zum Tag. Wie würden Sie denn sagen, beeinflusst jetzt auf den letzten Metern das alles, was heute stattfindet, Ehe für alle, Frage, ob es noch eine Abstimmung gibt, das Verhältnis zwischen der SPD und der Union?
Also im Kern haben wir als SPD immer die Öffnung der Ehe gefordert. Frau Merkel hat es aus ideologischen und taktischen Gründen immer abgelehnt. Jetzt hat sie sich auf dem letzten Meter einmal verschwurbelt und jetzt haben wir eine neue Lage. Ich habe heute Morgen neben dem Kollegen Spahn gesessen und den gefragt, wie denn das so wäre mit der Öffnung der Ehe. Ups, das war da erst für nächste Woche geplant. Dann wären wir nämlich weg gewesen und dann hätte man diese Leier einmal rauf und runter spielen können. Das geht jetzt nicht mehr. Jetzt ist es so, dass die Öffnung der Ehe, und sie hat ja gerade gesagt, eben eine Gewissensfrage ist. Dann wollen wir ihr die Chance geben. Das wird mit Mehrheit in den Rechtsausschuss beschlossen. Da gibt es ja diesen Antrag. Und dann geht es in den Deutschen Bundestag, höchstwahrscheinlich am Freitag. Und ich bin der glücklichste Mensch der Welt. Und bin im Mai nächsten Jahres mit meinem Freund 25 Jahre zusammen und dann schauen wir mal.
Sie haben gesagt, verschwurbelt. Glauben Sie wirklich an einen Fehler? Diese Kanzlerin ist so erfahren, dass man ihr zutrauen muss, dass es möglicherweise auch kalkuliert war.
Naja, ehrlicherweise, wenn man so seine Pirouetten dreht und dreht, dann verstolpert man sich auch mal. Und wenn Sie den Satz lesen, den sie da so zum Besten gegeben hat, da merkte man, da war nichts geplant, das war einfach verschwurbelt. Und im Kern ist es ganz klar, dass sie das nicht aus inhaltlichen Gründen macht, sondern aus strategischen Gründen. Sie hat Angst vor einer aufziehenden Ampel und will das abräumen. War aber geplant für nächste Woche, dass man das jetzt noch umsetzen kann. Ja, es freut mich sehr. Es freut mich vor allen Dingen für all die Lesben und Schwulen, die jetzt endlich heiraten können. Ich mache das Thema seit 19 Jahren im Deutschen Bundestag. Seit 12 Jahren blockiert Merkel persönlich. Und zwar ganz persönlich. Und ich habe häufig mit ihr diskutiert, die Öffnung der Ehe, die Gleichstellung von Lesben und Schwulen. Und deswegen ist es gut so.
Aber ganz praktisch gefragt, wie wird das jetzt ablaufen diese Woche? Was gibt es denn da eigentlich für einen Antrag, über den man jetzt, den man einfach fertig aus der Schublade ziehen kann, über den man abstimmen kann?
Es gibt einen fertigen Antrag aus dem Bundesrat, aus dem Land Rheinland-Pfalz, Ampel regiert, zur Öffnung der Ehe. Der ist da fertig, der liegt da. Den konnten wir nie beschließen, weil die Union dagegen war, weil es immer zwei Partner braucht und man gemeinsam abstimmen muss laut Koalitionsvertrag. Nachdem Frau Merkel ja das Rennen eröffnet hat, kann man diesen Antrag freigeben im Rechtsausschuss und beschließen. Das ist Mittwoch. Und dann kann man das spätestens am Freitag in den Bundestag einbringen und dann mit großer Mehrheit hoffentlich beschließen.
Kommt ein bisschen Wehmut auf am Ende der Legislaturperiode. Ich sehe nämlich hier gerade, um das auch mal als Szene zu schildern, da hinten Hans-Christian Ströbele, Wolfgang Bosbach im Gespräch, die Kameras draufgerichtet. So ein bisschen Abschiedsatmosphäre von dieser Wahlperiode ist da, oder?
Ehrlich gesagt, ich finde, dass diese Wahlperiode für unser Land eine gute war. Wir haben unendlich viel gute Sachen durchgesetzt. Wir haben als SPD zu über 70-80% die Agenda bestimmt. Der Union reicht es ja, dass sie die Kanzlerin stellt. Wir haben auch noch ein paar Inhalte, die wir durchsetzen wollen. Ich finde es gut, dass wir die Privatisierung der Autobahn verhindert haben, die die CSU, die die CDU unbedingt wollte, mit einer irgendwann mal kommenden Bus- und Pkw-Maut, die jeder Deutsche bezahlt hätte, sondern das haben wir verhindert. Wir haben einen Mindestlohn durchgesetzt. Wir haben viele Milliarden für Investitionen durchgesetzt, für Familien mit Kindern. Ich bin fröhlich und eine Legislaturperiode dauert nur 4 Jahre und es ist auch gut, dass es eine neue gibt. Vielleicht kriegt man eine neue Konstellation. Martin Schulz als Bundeskanzler mit einer Ampel wäre doch eine gute Sache.
Trotz aller Themen aber ist die SPD wieder bei 24, 23, 25%. Und die Union, obwohl sie, wie Sie sagen, es ausreicht, die Kanzlerin zu stellen, geht in Richtung 40%-Marke. Ist denn das für die SPD nicht deprimierend? Und das zieht sich ja schon über die ganze Legislatur.
Vor 4 Monaten hätte ich gesagt, wow, 24, 25%, tolle Sache, da waren wir bei 20. Vor 2 Monaten hätte ich gesagt, naja, 34-33, wir gewinnen das locker. In 3 Monaten ist Bundestagswahl und wir sehen, Frau Merkel kann vor Hochmut und Arroganz kaum noch gehen. Sie verstolpert sich und ich glaube, dass man sie gut schlagen kann. Martin Schulz hat einen bravourösen Parteitag abgeliefert. Wir haben Konzepte, wir haben Inhalte. Ehrlich gesagt, die Union hat nichts außer Merkel und das dürfte nicht mehr reichen.
Herr Kahrs, schönen Sommer, schönen Wahlkampf, vielen Dank.
Schönen Wahlkampf.
Fliegender
Wechsel. Ich freue mich schon.
Fliegender Wechsel.
Herr Lindner, grüße Sie. Tobias Lindner ist bei uns von den Grünen. Ich bin froh, weil wir von Finanzpolitik, obwohl er auch Haushaltspolitiker ist, auch die außenpolitische Front aufmachen können. Zumindest die.
Da freut sich der Klaus.
Ah, Mensch. Jawohl.
Niemand sieht dieses Grinsen.
So. Wir haben eine Legislaturperiode hinter uns. Und bevor ich das Thema anreiße, was geht Ihnen durch den Kopf hier in dieser letzten Sitzungsperiode? Thematisch, was bleibt hängen?
Also die Große Koalition ist, ich glaube, in den 4 Jahren hier weit unter ihren Möglichkeiten geblieben. Wenn man sich anschaut, da gibt es 2 Fraktionen, die haben quasi 80% der Stimmen da unten im Hohen Haus. Die haben viel gemacht, aber eben viel klein-klein an die großen Fragen, wie wir zum Beispiel Investitionen, Bildung in Deutschland verbessern können. Da sind sie nicht rangegangen. Und vor allem im Haushaltsausschuss, in dem ich ja die letzten 4 Jahre teilweise auch mal Blut und Wasser geschwitzt habe, da hat man sich dann am Ende für die Zahl unter dem Haushalt, für die berühmte schwarze Null gefeiert und dabei vergessen, die Frage zu stellen, wofür geben wir unser Geld überhaupt eigentlich aus? Und da sind ehrlich gesagt die falschen Schwerpunkte gesetzt worden.
Wir geben es aus. Auch in dieser Legislaturperiode wurden die Weichen dafür gestellt, sehr viel mehr für Verteidigung, für Rüstung. Auslandseinsätze gab es in dieser Legislaturperiode viele, viele, viele. Ich erinnere an den Aufschlag bei der Sicherheitskonferenz, die dem Ganzen einen Dreh gekriegt hat hin zu mehr Verantwortung. Dem Anspruch gerecht geworden?
Also Geld am Ende ist ja nicht alles. Und wenn man sich anschaut, vor welchen Herausforderungen die Bundeswehr steht, wenn man sich zum Beispiel die Lage beim Material anschaut, Sie haben die Auslandseinsätze angesprochen, dann muss man doch schon eingestehen, Frau von der Leyen ist mit vielen Ankündigungen gestartet, hat auch Berichte hinbekommen. Also ich will durchaus sagen, manches ist transparenter geworden, was jetzt nicht zwingend irgendwie ein Novum ist. Also transparenter als Thomas de Maizière zu sein, ist jetzt auch keine große Kunst. Mhm. Aber wenn man Frau von der Leyen dran misst, ob sie es hinbekommen hat, dass zum Beispiel die Hubschrauber, die wir besitzen, sie will ja ständig neues Zeug kaufen, dass sie auch fliegen können, oder dass Rüstungsprojekte wirklich besser werden, dass wir bessere Verträge haben. Ich glaube, da muss man sich an Ergebnissen messen und die sind sehr dürftig.
Ganz, ganz eng verbunden mit dem Thema Rüstung ist das Thema Rüstungsexport. Katja Keul ist bei uns, parlamentarische Geschäftsführerin. Morgen werden Sie reden zu diesem Thema, morgen Abend. Welchen Punkt werden Sie machen?
Wir werden noch mal eine Bilanz ziehen über das, was die Große Koalition die letzten 4 Jahre nicht geschafft hat. Gabriel war ja angetreten, hat gesagt, jetzt würde mehr Transparenz kommen und jetzt würden er die Rüstungsexporte eindämmen. Und wir hatten natürlich auch eine gewisse Hoffnung, denn in der letzten Legislatur hat die SPD auch einige unserer Vorschläge mitgetragen. Und trotzdem müssen wir jetzt am Ende der Legislatur erkennen, dass wir neue Rekordwerte haben, auch jetzt wieder in dem jährlichen Rüstungsexportbericht, dass das alles nicht wirklich gelungen ist und werden halt auch noch mal unsere Vorschläge morgen zur Debatte stellen.
Mich würde mal von den Grünen jetzt speziell interessieren, wir haben vorhin schon über Minderheitenrechte geredet. Es gab ja in diesem Jahr auch 5 korrigieren Sie mich, wenn es mehr waren, Ausschüsse. Untersuchungsausschüsse. Und haben Sie das Gefühl, Sie als Opposition konnten da in irgendeiner Form einen Punkt setzen? Es ist ja auch ein Oppositionsinstrument.
Ja, also auf jeden Fall konnten wir Punkte setzen, aber es ist natürlich klar, bei der Situation 20% Opposition, 80% Mehrheit, das ist erstmal eine Erklärung, warum wir überhaupt so viele Untersuchungsausschüsse gebraucht haben, weil die Mehrheit hier relativ arrogant sozusagen ihre Macht auch genutzt hat und wir dann natürlich auch mit unseren Ressourcen bei 5 Untersuchungsausschüssen dann wirklich sozusagen bis an die Kante auch belastet waren, diese Aufgabe zu leisten. Deswegen sagen wir auch immer, eine große Koalition tut mit diesen Mehrheitsverhältnissen der Demokratie nicht gut, ja, denn eigentlich müsste man davon ausgehen, dass das Parlament die Regierung kontrollieren kann, ohne 5 Untersuchungsausschüsse einrichten zu müssen.
Ich sehe das richtig. Wenn der Wähler es will, sehen wir Sie beide in der nächsten Legislaturperiode wieder, oder? Sie kandidieren?
Davon gehen wir fest aus, ja.
So ist das.
Was machen denn Parlamentarier wie Sie beide neben Wahlkampf in den nächsten Monaten im Sommer außerdem? Ist noch Zeit zum Entspannen oder fällt das dieses Jahr völlig aus?
Also natürlich geht die Arbeit bis zum gewissen Grad ja auch weiter, auch im Wahlkampf. Man bleibt ja politisch. Wir haben hier immer noch Dinge unter Umständen zu klären, zu bewerten, zumindest zu äußern. Und jetzt im kommenden Monat werden auch noch 2 Wochen für Entspannung bleiben, wo ich hoffentlich für niemanden zu gut erreichbar sein werde.
Und wo geht's hin?
Es geht wandern in die Berge. Das genaue Ziel verrate ich nicht.
Frau Keul.
Ja, in der Tat, im Juli ist jetzt noch mal einmal Zeit, auch Luft zu holen, Urlaub zu machen, auch jetzt die letzten Sitzungswochen erstmal sacken zu lassen. Und wenn die Sommerferien vorbei sind, dann wird der Wahlkampf eingeläutet. Das heißt, mit Anfang August geht es dann los.
Und von den Grünen kommen wir quasi ans andere Ende des Farbenspektrums. Hinten steht so ein paar Meter von uns entfernt Katrin Alpsteiger. Und die holen wir jetzt mal zu unseren...
Hallo
Frau Alpsteiger.
Danke, Herr Lindner.
Wer macht?
Danke.
Bitte.
Ah, okay, alles. Entschuldigung, noch eine Abdrückantwort.
Ja, wir haben...
Meine Güte, Sie sind so toll. Ich bin schon wieder, habe mich schon wieder fast verdoppelt.
Ja, wir haben Um das kurz zu erklären, wir zeichnen ja schon auf.
Wir sind sowas von auf Sendung.
Um das kurz zu erklären, ich habe Frau Alpsteiger vor zwei Tagen eine Nachricht geschickt und habe noch keine Antwort bekommen. Und dafür kam gerade die Entschuldigung. Aber ich denke, wir bleiben auf jeden Fall sowieso in Kontakt. Frau Alpsteiger, Ihre erste Legislatur ist das ja, ne, die Sie jetzt hinter sich haben und die jetzt dann zu Ende geht. Was bleibt denn für Sie? Sie haben ja einen großen CDU-CSU-Streit mitgemacht, von dem auch ältere Abgeordnete sagen, sie haben sowas noch nie miterlebt.
Ich kann nicht beurteilen, ob es sowas schon mal gegeben hat, weil es, wie gesagt, meine allererste Legislatur ist, hoffentlich nicht die letzte im Übrigen. Muss aber dazu sagen, so als Abgeordnete, der hauptsächlich im Bildungs- und Forschungsausschuss tätig ist, wo ein wirklich wunderbares Miteinander auch mit den Kollegen der CDU herrscht, ich habe den Streit zumindest auf Arbeitsebene gar nicht miterlebt. Als Mitglied im Parteivorstand der CSU allerdings schon. Also es gab einfach unterschiedliche Ebenen, auf denen man unterschiedlich diskutiert hat. Auf der einen hat es eine Rolle gespielt, auf der einen anderen war es völlig irrelevant.
Gab es Zeitpunkte, wo Sie gedacht haben, jetzt steht das hier so dicht vorm Brechen oder Reißen?
Nein, niemals. Ich habe immer daran geglaubt, dass CDU und CSU sich wieder zusammenraufen werden, weil das in der Vergangenheit bisher immer der Fall gewesen ist und weil ich glaube, dass beide Parteien auch an ihren Spitzen unglaublich vernünftige und politisch realistische Menschen haben, die beide oder alle, muss man auch sagen, also da gehören ja nicht nur zwei dazu, sondern auch das Umfeld von den entsprechenden, die so viel politische Erfahrung haben und wissen, ohne einander geht es nicht und dementsprechend war ich immer optimistisch.
Was ist denn die wirklich überraschende Lehre für jemanden, der als parlamentarischer Neuling vor 4 Jahren ins Parlament einzog und jetzt zurückschauen kann und hier schon so ein bisschen Abschied von der Legislatur erlebt?
Also es gab sicherlich viele Dinge, mit denen ich nicht gerechnet habe und einigen, mit denen ich gerechnet habe, von denen ich überhaupt nicht überrascht war. Also was ich persönlich total schön fand und auch so ein bisschen nicht damit gerechnet hatte, war das Mitarbeiter über Fraktionsgrenzen hinweg. Und zwar sicherlich ist es in dem einen oder anderen Ausschuss unterschiedlich. Es gibt eher harmonische und eher welche, in denen man so richtig ideologisch streiten kann. Aber dass hier immer Menschen Politik machen und die auch miteinander mal abends ein Bier trinken können, egal wie sie sich im Ausschuss oder im Plenarsaal vorher gezankt haben, das war schon schön. Also ich glaube, dass es auch eine wichtige Botschaft ist an die Wähler draußen, die sich vielleicht diesen Betrieb nicht so gut vorstellen können. Hier geht es nicht nur immer um Streit. Natürlich geht es um Auseinandersetzung, gar keine Frage, die politisch-sachlicher Natur ist und auch mal ab und zu mal emotional werden kann. Aber zum Schluss sind wir alle ganz normale Menschen, die ihrem Job nachgehen und die hier Überzeugungen haben, klar, aber dann hinterher auch wieder ganz normal miteinander ins Gespräch kommen können.
Die Abgeordneten duzen sich untereinander, oder? Ist das in der Regel so oder gibt es Unterschiede?
Es gibt Unterschiede. Also offen gestanden, ich bin jetzt eher eine der Jüngeren, auch wenn nicht mehr ganz so jung. Aber ich sage jetzt mal, ein ganz großer Prozentsatz ist älter als ich. Und da überlässt man es natürlich den Älteren ganz so, wie sich's gehört, ob sie einem das Du anbieten oder nicht. In der CSU-Landesgruppe war ich mit den meisten sowieso per Du, schon von vorher, weil man sich eben schon kannte. Und mit den anderen hat sich das über die Jahre hinweg entwickelt.
Frau Alpsteiger, ich würde gerne noch auf einen Punkt kommen, den Sie gerade angesprochen haben, nämlich zu sagen, hier machen Menschen Politik und hier passieren auch Dinge, die man sich draußen gar nicht vorstellen kann, die sich Wählerinnen und Wähler gar nicht vorstellen können. Gerade so im Jahr, Ende des Jahres 2015, im Jahr 2016, als eben die vielen Flüchtlinge gekommen sind, gab es ja immer wieder den Vorwurf, gerade die Parlamentarier, Berlin ist dieses Raumschiff, die Parlamentarier sind total abgehoben, haben überhaupt keine Tuchfühlung mehr zu ihren Wählern, wissen gar nicht, was sie da wollen. Hat das die Politik hier auch geprägt? Und was würden Sie davon mit in die nächste Legislaturperiode nehmen?
Ich persönlich gehe jetzt mal so weit zu behaupten, dass es Unterschiede gibt zwischen den Parteien auch und zwischen den einzelnen Abgeordneten auch. Die Direktabgeordneten sind traditionell enger an ihren Wahlkreisen und damit auch an ihren Parteien und Wählern dran. Es gibt Listenabgeordnete, die traditionell eher ihren Parteien näher stehen und vielleicht nicht so großartige Wahlkreisarbeit machen, weil sie ja eben dort nicht direkt gewählt sind. Deswegen glaube ich auch, dass es, was die Erfahrungswerte, den Kontakt zum Bürger und dieses Rückspiegeln von Meinungen aus der Bevölkerung angeht, ganz große Unterschiede gibt. Für die CSU kann ich mit ziemlicher Sicherheit sagen, jeder von uns ist maximal zu Hause verwurzelt, ist in Stadträten, in Gemeinderäten, in Kreisräten, Tagen mit vertreten, ist zwangsläufig auf jedem Schützenfest und was es alles nun mal so gibt. Ich glaube, dass wir sehr, sehr nah am Bürger dran waren und das hat sich auch in unserer Politik in Berlin wiedergespiegelt, was allerdings natürlich auch zu dem einen oder anderen Streit geführt hat hier. Und das zeigt dann auch, dass andere anders machen.
Ich bin ja in erster Linie außen- und sicherheitspolitisch unterwegs, deswegen ist es wirklich eine Lernfrage. Wissenschaft und Bildung, was ist die Kern, was ist das Kern, sage ich das mal, was haben Sie erreicht in dieser Periode? Was ist das, was hängen bleiben wird?
Also ehrlicherweise gibt es so viele Dinge, die wir gemacht haben, dass es tatsächlich sehr schwierig ist, da auf ein großes Projekt zwei große Projekte. Also für mich ist die BAföG-Novelle ein ganz, ganz riesengroßes Ding gewesen. Es war die größte BAföG-Novelle aller Zeiten. Wir haben eine Menge Geld obendrauf gepackt. Der Haushalt in dem Bereich hat sich fast verdoppelt. Wir haben die Länder um über 1 Milliarde Euro entlastet und damit natürlich auch für die Studenten in unserem Land mehr Chancen gegeben, mehr Geld zur Verfügung gestellt und damit ihnen sicherlich das Leben ein bisschen erleichtert. Das ist sicherlich ein ganz großer Punkt und damit zusammenhängend natürlich auch das meiste BAföG, weil für uns war immer wichtig in dieser Legislaturperiode eben nicht die akademische Bildung auf der einen Seite einzeln zu bevorzugen, sondern auf der anderen Seite immer noch zu sagen, wir haben auch ganz viele, die duale Ausbildung machen und deswegen müssen wir da auch noch einen gehörigen Batzen drauflegen, eine Gleichbehandlung, aber da sind wir noch lange nicht am Ende.
Frau Absteiger, vielen Dank, dass Sie bei uns hier am Tisch waren und uns einen kurzen Eindruck aus Ihrem Ausschuss und aus Ihrem Abgeordnetenleben gegeben haben.
Vielen Dank auch.
Schönen Wahlkampf.
Ja. Dankeschön.
Und wir dürfen uns jetzt langsam fürs Zuhören bedanken. Und ich denke, wir haben einen ganz guten Rückblick auf diese Legislaturperiode gemacht. Mit ein bisschen Mut zur Lücke, würde ich sagen. Also man darf uns jetzt nicht verhaften dafür, dass wir...
Das waren ja auch 4 Jahre.
Ja, 4 Jahre. Und man kann auch nicht jeden Abgeordneten zu Wort kommen. Das würde etwas länger dauern bei über 600 Abgeordneten. Ja, was bleibt für euch von der Legislaturperiode?
Das ist nicht nur positiv. Also ich hab wirklich auch, während jetzt gerade die Stimmen, auch diese Resümees gehört habe, von Akteuren überlegt und gedacht, in den Bereichen, in denen ich gearbeitet habe, außenpolitisch, ist es natürlich eine zutiefst frustrierende Erfahrung gewesen. Ja, die weltpolitische Lage ist nicht besser geworden in diesen Jahren. Grausame Bilder über die gesamte Periode hinweg aus Syrien gesehen. Der gesamte diplomatische Prozess, und da ist Deutschland nun mal mit drin gewesen. Ich will nicht sagen, dass man die Strippen ziehen konnte, das machen andere, aber mit drin gewesen. Ein Frank-Walter Steinmeier hat ein Krisenmanagement gemacht über Wochen und Monate, war eine Geschichte des Versagens. Die Ursachen sind vielfältig, die Auswirkungen sehen wir hierzulande, die Flüchtlinge sind angekommen. Insofern stellen sich da wirklich meiner Ansicht nach ganz grundsätzliche Fragen, die einen nicht in die Sommerpause gehen lassen und sagen, wow, das machen wir jetzt in der nächsten Legislatur wieder. Und dann sind wir, das ist die andere Sache, wo ich mich frage, ist alles in einem gesunden Verhältnis? Wenige Tage vor dem G20-Gipfel in Hamburg, ein organisatorischer Wahnsinn, den wir erleben werden. Bilder, wo vermutlich ein Normalbürger mit dem Kopf schütteln wird und sich fragen wird, wie kann jemand auf die Idee kommen, eine solche Konferenz mitten in eine Metropole zu stecken, neben ein Viertel, das für politische Brisanz bekannt ist.
Das Schanzenviertel.
Das Schanzenviertel. Das sind Dinge, die mir gerade durch den Kopf gehen, wo ich sage, das lässt einen, na, vielleicht nicht grundsätzlich zweifeln, aber doch wichtige Fragen stellen, die uns beschäftigen werden.
Aus verbraucherpolitischer Sicht würde ich sagen, war es auch eine durchmischte Legislaturperiode. Manches ist gut gelaufen, also dass zum Beispiel der Verbraucherschutz mit dem Justizministerium gewechselt ist, das hat das Thema schon aufgewertet. Die Spaltung natürlich, dass der Lebensmittelteil beim Landwirtschaftsministerium geblieben ist und gerade da würde ich sagen, liegen einige eklatante Schwächen, zum Beispiel was die Nahrungsmittel oder die Lebensmittelkennzeichnung angeht. Die Ampel wäre eigentlich ganz schön gewesen, dass man nicht erstmal Biologie und Chemie studiert haben muss, um zu verstehen, wo das ganze Zeug eigentlich herkommt, was da in meinem Essen drin ist, sondern dass man auch einfach mit einem einfachen Blick mit Rot, Gelb und Grün hätte sehen können, ist es gut, ist es nicht so gut oder ist es ganz schlimm. Das wäre ganz schön gewesen. Ansonsten sind aber auch einige gute Sachen für Verbraucherinnen und Verbraucher gelaufen, auch im sozialen Bereich, zum Beispiel die neuen Pflegestufen, also die neuen Pflegegrade, also die 3 Stufen, die in die 5 Pflegegrade überführt worden sind, sodass eben auch Menschen mit Demenz jetzt Leistungen bekommen können. Das ist zum Beispiel im sozialen Bereich, finde ich gut. Also ich würde sagen, durchmischt. Ich bin jetzt mal sehr gespannt, was in der nächsten Legislaturperiode kommt, wenn dann die AfD auch mit einzieht, wenn der Bundestag vielleicht anwächst, natürlich auch nochmal, wie man miteinander umgeht. Wir werden es sehen.
Deine Bilanz?
Meine Bilanz fängt, glaube ich, mal an, dass es im verkehrspolitischen Bereich, ehrlich gesagt, am Anfang so ein bisschen, ja, das war, man hat das Thema Maut betreut und hat das sich so angeguckt, was da passiert. Es ist aber jetzt, wenn man ehrlich nimmt, die Maut ist zwar durch, aber es wird jetzt nicht das Riesending werden und wir werden jetzt auch nicht mehr zahlen. Es könnte vielleicht noch eine Klage aus Österreich kommen. Interessant ist daran nur, ja, so ein Kabinettsstückchen, wie das durchgebracht worden ist. Es hat angefangen mit einer Erpressung, ne, dass es in den Koalitionsvertrag überhaupt erst reingekommen ist, und es hat geendet mit einer Erpressung, also von Horst Seehofer, dem CSU-Chef im Bundesrat, dass der Bundesrat dem Ganzen auch noch zustimmt. Das fand ich ganz interessant. Was wir im Verkehrsbereich natürlich auch haben, ist dieser ganze VW-Abgasskandal, und was ich finde, ist dort zutage getreten, wie die Autoindustrie, das hat mich am allermeisten berührt eigentlich und beschäftigt, wie viel Energie die Autoindustrie ins Schummeln setzt, was man, glaube ich, sagen darf, Schummeln, Betrügen, und wie locker Gesetze da gehandhabt worden sind. Das ist was, was mich nach wie vor schockiert. Was die parteipolitische Seite betrifft, fand ich in dem Sommer 2015, Herbst 2015, 2016, es teilweise erschreckend, mit welchen Worten man sich gegenseitig begegnet ist, wie man versucht hat, sich voreinander herzutreiben, wie man versucht hat, Dinge bis zur Spitze zu treiben, Verschärfungen durchzusetzen, und auch sich dem Populismus bedient hat, was meines Erachtens nicht immer notwendig gewesen wäre. Ja, das ist so meine große Bilanz, eben auch durchmischt wie bei euch auch. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und hoffen auf eine nächste Runde.
Schöne Sommerpause.